ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Heute Vormittag geht es in SWR 1 Leute intensiv um Musik und mit Nils Bokelberg. Und machen wir uns nichts vor, du hattest es eben schon so deutlich gemacht, welche Bedeutung Musik in deinem Leben hat. Ohne Musik wäre dein Leben aber auch mal komplett anders verlaufen.
Bestimmt, ja klar. Also in allen Belangen, muss man also beruflich, privat, es wäre überall anders verlaufen, klar.
Junge, was hätte aus dir werden können?
Ich glaube, ich habe alle meine Beziehungen durch Mixtapes hingekriegt, deswegen schon allein privat bin ich Musik sehr dankbar.
Und beruflich, gäbe es noch irgendwas anderes, was dich interessiert hätte?
Ich wollte eigentlich Schauspieler werden, mein Plan war Schauspieler. Ich habe auch, bevor ich bei Viva war, Theater gespielt in Bonn, also professionell Theater gespielt am Theater der Jugend. Und dann war eigentlich mir klar...
Wie professionell? Du bist mit 17 zu Viva gekommen.
Ja, aber ich habe mit 16, also es war ein professionelles Theater, das aber junge Darsteller besetzt hat. Okay. Da war eigentlich mein Weg klar, dass ich nach der Schule wollte ich eigentlich an die Volkwang nach Essen, um da Schauspiel zu studieren, und dann wollte ich großer Schauspieler werden. Und dann kam alles ein bisschen anders.
Das stimmt, gehen wir später noch drauf ein. Wir haben uns vorher so ein bisschen ausgetauscht und du hast ein paar Lieblingssongs von dir mir zugeschickt.
Ja.
Die Bandbreite, die Spanne ist sehr weit. Von AC/DC bis zu Black Fuzz, was mich auch als Rheinländer sehr gefreut hat. Der läuft übrigens heute nicht. Ja. Aber so ein musikalisches Genre gibt's für dich nicht?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mal eine Zeit lang, gab es wenigstens ein Genre, das ich ausgeschlossen habe. Ich habe eine Zeit lang gehört, ich höre alles außer Reggae. Aber selbst da bin ich mittlerweile altersmilde geworden und weich. Und es gibt so ein paar Nummern, die ich mag. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht mehr ausschließen.
Was ist mit Reggae? Oder was war lange
ich
das
Ich fand es eine
Problem?
Zeit lang einfach boring. Ich habe gesagt, es ist doch alles der gleiche Song. Aber es ist halt auch so eine Rentnermeinung. Deswegen, da hab ich mich mittlerweile informiert.
Gibt's für dich so Musik für bestimmte Situationen im Leben? Also klar, gibt wahrscheinlich so Songs, die wir alle mit bestimmten Ereignissen in Verbindung bringen. Erstes Mal geknutscht oder sonst irgendwie sowas. Aber so, was weiß ich, morgen zum Aufstehen kannst du eher das hören. Wenn du Sport machst, eher das. Oder zum Schlafen gehen das.
Ja, also ich habe mir... Man kann jetzt Gott sei Dank bei den ganzen Streamern sich mal Playlists anlegen. Ja. Das macht man dann auch für gewisse Moods. Also ich habe mir mal eine zum Laufen angelegt, wo möglichst lange Songs sind, damit ich so die Runden nicht so drüber nachdenke, dass die, weil wenn ein Song kurz ist, dann denke ich, ach Gott, jetzt muss ich noch 20 Songs. Wenn ich aber 8 lange Songs habe, dann denke ich, ach guck mal, ich habe es in 8 Songs geschafft und so, dann bleibt es immer so bei einem. Das ist so der Trick dabei. Aber ich grundsätzlich ist das sehr stimmungsabhängig. Aber es gibt so viel Musik, die ich immer hören kann oder so viele Bands, die ich immer gerne höre. Das ist dann auch egal, ob das jetzt morgens oder abends oder wann auch immer ist.
Und gibt es auch Phasen im Tag, wo du definitiv gar keine Musik brauchst? Also jetzt schlafen geht nicht als
Ja, ne, schlafen. Es gibt auch, also ich höre jetzt auch nicht den ganzen Tag Musik. Ich brauche das jetzt auch nicht immer als Hintergrundgedudel. Ich höre lieber bewusst Musik, als dass ich sie einfach irgendwo laufen lasse und irgendwas und das nur brauche, um abgelenkt zu werden.
Also du stehst nicht auf, gehst in die Küche, machst Radio an?
Ne, eigentlich nicht. Das mache ich tatsächlich YouTube an. Also als Gedudel mache ich mir immer irgendwelche YouTuber an, die mir vom neuesten YouTube-Beef erzählen. Das ist ja so eine riesengroße Soap, diese deutsche YouTuber-Landschaft. Und das kann ich so wunderbar nebenbei, wenn ich irgendwas anderes mache, laufen lassen.
Nimmst du die ernst oder
ich nehme die auch ernst. Das ist ja ein Business, was die alle machen. Ja. Aber es ist so faszinierend, dass dieses Geschäft darauf basiert, sich gegenseitig immer so ein bisschen an Karren zu pissen.
Wir haben jetzt schon, jetzt muss ich einmal gerade gucken, genau, einen Song, den du angegeben hast, The Cure, Just Like Heaven. Was steckt dahinter für dich?
Ist das nicht eines der schönsten Lieder aller Zeiten? Also ich finde, das ist so ein fantastisches Liebeslied. Ich liebe The Cure und ich habe damals, wollte ich so ein bisschen, ist ja als junger Mann, guck mal, in welche Szene man gehört und so als junger Mensch. Also früher noch stärker als heute ist ja sehr fraglich. Aber die wir in den 80ern aufgewachsen sind, mussten entweder Punk sein oder Goth oder Popper oder was auch immer. Und ich war eigentlich so Punk, aber ich fand so die Musik von den Goths auch ganz gut. Und war aber nicht so richtig so Wafer und Goth, das war nicht so mein Style, immer schwarz und auf den Friedhof gehen und so, das fand ich irgendwie so ein bisschen läppsch. Aber ich fand so zum Beispiel The Cure, ich fand das mega unfair, dass die denen gehören, weil die haben so schöne Popsongs gemacht, wie eben Just Like Heaven.
Also du meinst, Musik war okay, so das Ganze drumherum war nicht so dein.
Das war schwierig.
Ja. Als SWR1-Leutegast Nils Bokelberg 17 war, blutjung, da kam das Musikfernsehen auf und zack, ich sag mal, übertriebene Woche später warst du bei Viva vor der Kamera. Und
es war auch wirklich so. Also von Casting bis Aufnahme ist, glaube ich, ein oder zwei Wochen vergangen. Also ich war beim Casting, bin am nächsten Tag genommen worden.
Das ist schon krass. Ne? Und du warst ja, oder ihr wart, so irgendwie Idole für eine ganze Jugendgeneration. Kam das so im Nachhinein alles ein Tick früh für dich?
Ja, also ich meine, jetzt war ja gerade 30-jähriges Jubiläum, da hat man irgendwie nochmal sehr darauf zurückgeblickt und da gab es nochmal so eine große Rückschau. Und da muss ich auf der einen Seite sagen, diese popkulturelle Bedeutung, die das damals hatte für die ganzen, also für die Leute, die es geguckt haben und so, die war uns oder mir damals gar nicht bewusst. Also das habe ich nicht, ich habe nicht gedacht, oh, das ist jetzt hier bedeutsam, was wir machen, sondern es war halt ein lustiger Job, den ich machen konnte, was ich wollte, so in etwa. Und was ich aber auch sagen muss, jetzt so mit Mitte, Ende 40, dass ich war 17, als ich damals angefangen habe, und das war die beste Zeit meines Lebens. Also ich hatte einen riesengroßen Spaß, aber wahrscheinlich hätten mir so 2-3 Jahre älter zu sein auch nicht so wahnsinnig geschadet.
Um das besser sortieren zu können, Absolut. Schon in der Zeit direkt und nicht genau. Im Nachhinein.
Genau, um das einfach besser verpacken zu können und um auch so den Wert dessen besser schätzen zu können. Das war halt mit 17, wenn du, also es gab ja auch damals keine Social Media oder so, es war wirklich, es war wirklich krass, wenn man mit 17 im Fernsehen war. Da war man wirklich auf dem Präsentierteller, da war man ein Star irgendwie für eine Generation. Und das war schon sehr weird und special, worauf mich niemand so richtig vorbereiten konnte auch. Also weil den Sender gab es ja auch noch gar nicht. Niemand wusste, was das für eine Bedeutung bekommen würde. Und das war schon, ja, es hat sicherlich was mit mir gemacht. Ich hatte Gott sei Dank immer ein sehr gutes Umfeld, die sehr auf mich geachtet haben. Ich habe mit meinem ältesten Bruder zusammen gewohnt. Auch Heike Makatsch, damals meine beste Freundin, hat sehr auf mich geachtet. Und wenn ich dann immer mal so leichte Höhenflugansätze hatte, dann haben die alle gesagt, ja, jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder. Komm ein bisschen runter, Nils. Du bist ja nicht der große King oder so. Deswegen, das war schon ganz gut. Es hat sehr geholfen, dieses Umfeld zu haben. Und jetzt im Nachhinein denke ich halt, ja, schon, also es ist einfach krass, was ich da machen durfte und konnte. Und bin im Nachhinein recht dankbar dafür.
Gab's im Zuge dieses Jubiläums auch das große Klassentreffen?
Nee, es gab ein kleines Klassentreffen. Wir haben so eine Doku gemacht und da haben sie dann Mola, Adebisi und Alex Bechtel und mich zusammengesetzt. Mola, Heike und ich waren ja die ersten 3 Moderatoren bei Viva und Alex, die ja damals mit Matthias Oppenhövel zusammen moderiert hat, kam dann so ein bisschen später, aber auch, ich glaube, 2-3 Monate später oder so. Und mit der habe ich einfach auch immer wahnsinnigen Spaß gehabt. Und jetzt sehen wir uns immer wieder, laufen uns so sporadisch über den Weg und freuen uns total. Und es ist einfach sehr wholesome, sich so zu sehen.
Aber was sind das im Nachhinein? Kollegen? Heike Makatsch hast du schon angesprochen. Wahrscheinlich immer noch eine gute Freundin von dir? Oder
man verliert sich aus den Augen. Aber bei Heike ist es so, ich sehe die wirklich alle 2-3 Jahre mal zufällig auf irgendeiner Veranstaltung oder so. Aber es ist jedes Mal total schön, es ist jedes Mal total herzlich. Man freut sich zu sehen, man hat ja einen wichtigen Teil zusammen verbracht und erlebt. Und deswegen ist das einfach, ja, also die Lebenswege laufen dann sehr getrennt voneinander, aber wenn sie sich mal kreuzen, ist es schön.
Du sagst rückblickend, hast es ja eben auch deutlich gemacht, vieles war dann irgendwie so selbstverständlich, weil alles wirklich nur nach oben ging auf der Karriereleiter. Aber so im Nachhinein verspürst du tiefe Dankbarkeit für dein Leben und die Menschen um dich herum. Was ist denn von alles ist selbstverständlich bis zur tiefen Dankbarkeit passiert?
Da liegt viel, ja. Da ist natürlich auch das Tal des Nichtstuns oder das Tal des schweigenden Telefons dazwischen, wo einfach niemand mehr irgendwas von einem will. Und wo man ist ja in so einem Job, wenn man eben so wie ich sowas macht, was viel auf Öffentlichkeit basiert, wenn die einen dann nicht mehr haben will, dann ist das natürlich ein harter Sturz irgendwie. Und dann ist das, tut dann auch ein bisschen weh. Und da kann man sich dann dafür entscheiden, jetzt so persönlich beleidigt zu sein deswegen, weil ich habe euch doch immer so viel von mir gegeben. Oder man sagt halt so, naja, liegt schon auch ein bisschen an einem selbst. Und man hat da vielleicht auch Sachen vernachlässigt oder man war da nicht so strategisch oder schlau oder wie auch immer, oder dankbar auch, wie man hätte sein sollen. Und jetzt im Nachhinein, jetzt mache ich so viele Sachen, die mir Spaß machen, kann mich so austoben, habe irgendwie immer noch Felder, auf denen ich agieren kann. Und da bin ich jetzt mittlerweile, gehe ich mit einer viel größeren Dankbarkeit an all diese Jobs ran, als ich das früher vielleicht noch gemacht habe.
Was ist eigentlich aus den Viva-Moderatorinnen und Moderatoren von damals geworden? Wir haben es eben schon so ein bisschen erwähnt. Heike Makatsch, Mola Adebisi, Colleen Ullmann-Fernandes.
Stefan Raab.
Gut, bei dem weiß man, dass er wieder aufgetaucht ist. Oder aber auch halt Nils Bokelberg. Gut, dass du da bist. Diese sehr erfolgreiche Viva-Zeit zu Ende ging. Du hast eben schon gesagt, da gab es dann Phasen, da stand auch das Telefon still. War das heftig?
Ja, also ich habe ja dann noch im DSF so eine Fun-Sport-Sendung gemacht, Stoke. Die war ein Riesenspaß, weil wir wirklich um die ganze Welt gereist sind. Barbados, 6 Wochen Hawaii, also wirklich so eine übertrieben. Es war die Zeit, als das Fernsehen noch Geld hatte und es war sehr, sehr lustig. Wir waren ein festes Team, hatten den Spaß unseres Lebens. Aber es ging auch so 3-4 Jahre und dann danach war es plötzlich einfach super still. Also dann habe ich bei meiner Managerin angerufen, dann hat die sich irgendwann von mir getrennt und hat gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich bei dir managen soll. Und das war wirklich, das ist ein Stich ins Herz, ja, muss man ehrlicherweise sagen, wenn man davon lebt, öffentlich zu arbeiten. Und dann war ich auch wirklich völlig ratlos. Dann wusste ich einfach gar nicht. Also dann war ich wirklich so ein Jahr, wo ich gedacht habe, so, dann ist auch noch meine Beziehung auseinandergegangen und so weiter. Und ich wusste einfach überhaupt nicht, was soll ich machen? Also ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte keine Ausbildung. Ich habe ja damals durchs Fernsehen die Schule abgebrochen und so. Und ich konnte einfach nur moderieren oder so ein bisschen schreiben. Und dann habe ich aber mich meinem großen Traum gewidmet. Ich wollte schon immer Regie führen. Mhm. Und dann habe ich mich in München an der Filmhochschule beworben und habe so ein bisschen so, man ist ja dann manchmal auch so pathetisch mit Mitte 20, und habe so alles auf eine Karte gesetzt, habe gesagt, ich bewerbe mich nur in München und nur da und nur einmal und das Schicksal muss entscheiden, ob das mein Weg ist. Und das Schicksal hat entschieden und dann bin ich nach München gegangen, habe Regie studiert.
Cool.
Ja, das war super.
Mittlerweile machst du ja komplett verschiedene Sachen, finde ich. Ich zähle mal so ein bisschen auf, wenn ich irgendwas vergesse, mit Sicherheit, dann ergänzt du es bitte.
Ich vergesse auch immer die Hälfte.
Du bist Podcaster, vor allem auch Podcast-Produzent. Du schreibst Bücher, erklärst bei Instagram Plattencover, empfiehlst Comics. Wenn du so dein Schaffen aktuell so ein bisschen sortierst, ne?
Ja.
Wie legst du das an? Also was kommt von Herzen, was machst du der Kohle wegen?
Naja, von Herzen kommen, glaube ich, wirklich fast alle Sachen, die ich mache. Also ich bin sehr schlecht darin, Jobs zu machen, auf die ich keinen Bock habe. Also das habe ich schon immer in meinem Leben mal gemacht, weil dann auch die Miete gezahlt werden muss. Und das war in den allermeisten Fällen nicht so richtig aufregend oder auch für alle anderen nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das große Privileg habe, ganz viele oder hauptsächlich Sachen machen zu können, die ich gerne mache. Ich darf Podcasts schreiben, die ich aufregend finde. Ich habe ja damals zum Beispiel Faking Hitler geschrieben, diesen Podcast über die Hitler-Tagebücher, und habe dafür ein Jahr lang einfach diese Originalbänder gehört von diesen Telefonaten, habe die ein Jahr lang durchgehört und ich habe diesen Job geliebt. Es war einer der aufregendsten Jobs, die ich machen durfte. Und so schaffe ich das irgendwie anscheinend oder irgendeine Macht oder was auch immer, schafft es immer wieder, mir Jobs hinzuschustern, die mir wirklich Spaß machen. So wie eben auch zum Beispiel dieses Coverlover, was du erwähnt hast, mit dem SWR zusammen, wo ich einfach Plattencover vorstellen darf, vor meinem Plattenregal in meiner Wohnung, weil ich sowieso Platten sammle. Und das ist einfach, es ist so geil, diese Sachen alle machen zu können, die ich so liebe. Deswegen bin ich da mega happy.
Und das ist dann auch bei Plattencovern so die Mischung aus Musik, Kunst und die passende Geschichte dahinter?
Ja, man muss ja, ich habe 90 Sekunden Zeit pro Cover, ne? Da muss man dann, das ist so ein bisschen, das lernt man dann beim Drehbuch schreiben, Kill Your Darlings, also du kriegst nicht alles unter, was du toll findest oder was du interessant findest, und ich muss dann finden, was ist an dem Cover vielleicht das Aufregendste oder das Witzigste oder das Spektakulärste, und erzähl das dann, damit man so ein bisschen so die Geschichte von so einem Plattencover mitbekommt, aber es geht ja im Grunde genommen auch wieder um die Musik und die Band und ihre künstlerischen Entscheidungen.
Und nächstes Jahr gehst du mit deinem ersten Solo-Programm auf die Bühnen. Bütchen of the Universe.
Ja.
Bütchen müssen wir erklären. Für alle, die nicht aus dem Rheinland kommen, ist es das Kiosk oder das Späti.
Genau. Das ist, ich hatte auch mit dem Booking, die haben gesagt, Bütchen versteht doch keiner. Ich so, ja, da müssen die Leute es halt lernen. Es ist meine erste Solo-Show. Ich gehe jetzt mittlerweile auch seit vielen Jahren mit meinem Podcast Gästeliste Geisterbahn, den ich mit zwei Freunden zusammen mache, auf Tour. Und ich liebe die Bühne einfach total. Ich liebe Live-Situationen. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, mit dem Publikum zu spielen, Spaß zu haben. Und jetzt mache ich das erste Mal ein Solo-Programm, dass ich wirklich von Anfang bis Ende schreibe und mit dem ich so auf Tour gehen kann, dass ich jeden Abend spielen kann, wo ich selber für alles verantwortlich bin. Und das wird sehr aufregend. Wir haben jetzt gerade ich habe demnächst die erste große öffentliche Probe, wo ich Freunde einlade, damit sie alle sagen, was ihnen gefällt und was nicht, weil es nächstes Jahr im Februar losgeht. Ich bin, glaube ich, im April in Stuttgart, und ich freue mich unendlich darauf, weil es wird eine sehr spektakuläre, sehr witzige Show, in der ich viel erzähle, ein bisschen lese, ein bisschen Musik mache, aber auch Comics zeichne.
Und wir hören noch einen Song von dir, AC/DC, Highway to Hell. Was ist da so? Hauptsache es knallt?
Als ich konfirmiert wurde, habe ich endlich meine erste Stereoanlage geschenkt bekommen, eine Kompaktanlage von Sony. Und das war mein großes Konfirmationsfest, und mein ältester Bruder hat dann gesagt, so, du wirst halt konfirmiert, ich habe genau die Platte, mit der wir deine Anlage einweihen müssen. Und dann hat er Highway to Hell von AC/DC aufgelegt, und ich war dieser Platte für immer verfallen.
Krawums, SWR1 Leute geht weiter mit Musikfreund, Musikliebhaber Nils Bokelberg. Wir können ja mal so ein paar musikalische Meilensteine abklopfen.
Okay, ich bin bereit.
Beatles oder Stones? Geht auch beides?
Beatles, 1000% Beatles.
Warum?
Als ich die das erste Mal gesehen habe. Also als Kind fand ich die, war okay, und dann war das irgendwann so eine Oldie-Band für mich, aber dann habe ich die Mandeln rausgenommen bekommen. Mein Bruder hat mir die Sgt. Peppers aufgenommen und ins Krankenhaus gebracht, und ich hatte keine Musik mehr, und habe ich gedacht, ja, höre ich mir die auch mal an, und da war auf der anderen Seite die Abbey Road, und dann habe ich plötzlich I Want You, She's So Heavy von der Abbey Road gehört, und da habe ich plötzlich gedacht, da ist mir der Kopf explodiert, weil ich gedacht, das ist ja eine Metal-Band. Also da habe ich ja erstmal kapiert, dass diese musikalische Freiheit und Genialität der Beatles einfach unfassbar großartig und so viel vorweggenommen hat. Deswegen absoluter Beatles-Fan.
Und Stones,
ja. Es gibt einfach nicht viele gute Stones-Nummern und vor allem auf Albumlänge. Ich glaube, Some Girls ist mein Lieblings-Stones-Album, aber ich finde sonst ist mal ein guter Song dabei, aber es wird auch oft ein bisschen, weiß ich nicht, pathetisch auf den Alben.
Einmal im Jahr steht hier bei uns SWR1 Kopf mit der SWR1 Hitparade. Eine Woche lang werden nur die Hits unserer Hörerinnen und Hörer gespielt. Oben an der Spitze seit Jahren der Zweikampf Bohemian Rhapsody oder Stairway to Heaven.
Ja.
Was wäre es bei dir?
Eine schwierige Entscheidung. Also wahrscheinlich wäre es eher Bohemian Rhapsody, weil betrunken in der Karaoke-Bar zu versuchen, alle Stimmen von diesem Mittelpart zu singen, ist eines meiner großen Hobbys, das noch nie gut ausgegangen ist, aber umso mehr Spaß macht. Aber Stairway to Heaven ist natürlich auch ein unzerstörbarer Song. Aber ich finde, Led Zeppelin hat schon eindeutig bessere Songs gemacht als den, deswegen würde ich Bohemian Rhapsody nehmen.
Wir wechseln mal so ein bisschen auf die deutsche Schiene. Reinhard May oder Rio Reiser?
Rio Reiser natürlich. Rio Reiser, das ist ja auch so krass, ne? Man muss sich mal vergegenwärtigen, wie krass Rio Reiser all diese jungen deutschen Songpoeten, wie man sie auch nennen mag, beeinflusst hat, schon alleine im Duktus, also dieses Gemein, dieses Berliner Ei, das Rio Reiser so in seinen Songs so etabliert hat, das machen die ja alle jetzt, wenn sie singen. Und ich glaube, dem wenigstens ist bewusst, dass das von Rio Reiser kommt, deswegen also absolute Legende.
Fantastischen Vier oder Fettes Brot?
Oh, das ist schwer. Also Fantas natürlich enge Freunde, die Brote auch gute Freunde. Beide haben fantastische Alben gemacht, aber die Fantas waren für mich wahrscheinlich prägender, weil ich durch die als erstes deutschsprachigen Hip-Hop damals mit dem ersten Album entdeckt habe. Deswegen sage ich mal Fantas an der Stelle.
Und du hattest selber auch eine Band, Fritten und Bier. Ja. Wieso haben die es nicht zu einem musikalischen Meilenstein geschafft?
Na, das fragst du mich. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also ich würde sagen, alle unsere Songs waren musikalische Meilensteine.
Es gab so Raketen wie Afrika. Ja. Und was ich mir noch rausgepickt habe, Heike, bitte knutsch mich.
Na klar, Heike, bitte knutsch mit mir. Genau. Absolute Top-Hits beides. Aber wir haben auch viele andere gute Songs gehabt. Es war natürlich auch ein Spaßprojekt. Also es war auch so ein bisschen, die Band gab es ja übrigens auch schon vor Viva. Ich hatte die auch damals schon. Das war einfach wirklich ein großer Jungsspaß. Wir sind ja zweimal auf Tour gegangen, sehr erfolglos, aber mit fünfmal zu viel Spaß an der Freude. Und haben wir in Stuttgart auch gespielt. Das war immer, also mit Fritten und Bier auf Tour zu gehen, war immer sensationell.
Gibt's hier, gut, dass du es erwähnst, Sarah aus Fellbach hat geschrieben, Beer Days im LKA und Fritten und Bier als Act auf der Bühne, die Fantas als Ansager in einer Abführung. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an einen lustigen, familiären und feuchtfröhlichen Abend. Du kannst dich nicht mehr erinnern.
Als LKA kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber dass Thomas uns wahrscheinlich angesagt hat, liegt sehr nah. Wir haben aber auf der ersten Tour, die Älteren werden sich noch dran erinnern, gab es in Stuttgart einen Club, der hieß Musicland, genannt Müsli. Da haben wir auf der ersten Tour gespielt, weil oben drüber war nämlich das Büro vom Bär, der Manager von den Fantas, der damals auch unser Manager war. Und dann haben wir unten drunter im Club gespielt und da haben wir unsere eigene Vorband gespielt. Wir haben uns Point of No Return genannt und mein Bruder war Sänger, ich saß am Schlagzeug, Waldi an der Gitarre und keiner von uns konnte das Instrument spielen, an dem er saß. Und toll. Wir haben aber so getan, mein Bruder hat jedes Mal eine andere Ansage gemacht und hat immer überhaupt aus einer anderen Stadt zu kommen. Das war sehr, sehr witzig. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute es überhaupt gecheckt haben.
Und es gibt noch eine Zusendung und zwar Heiko Schäfer aus Iffezheim. Der würde sich gerne wünschen, den Hit Herpes von Thomas D. featuring Nils Buckelberg. Da sagst du, stimmt nicht.
Da muss ich Heiko enttäuschen, ja. So sehr ich mich über seinen Wunsch freue. Aber mein Song mit Thomas D. hieß Thomas D. is ill. Und Herpes war ein Song, den er unter anderem mit seinem Kumpel Philipp gemacht hat, der damals mein Mitbewohner war. Aber bei Herpes bin ich nicht dabei. Mein Song auf Thomas D.'s Soloalbum heißt Thomas D. is ill.
Gerade das Ende findet er so gut, sagt er. Eben noch AC/DC als Wunsch für SWR1 Leute-Gast Nils Buckelberg und jetzt Patrick Swayze. Was ist da schiefgelaufen oder welche Geschichte hängt hinter dem Wunsch?
Ist das nicht ein unglaublich fantastischer Song? Ich liebe dieses Lied so sehr.
Aber auch ziemlich schmalzig.
Es gibt doch nie, eine gute Ballade ist doch, ich bin ein irrsinniger Balladenfan. Ich finde, If You Leave Me Now ist die beste Ballade aller Zeiten von Chicago. Mhm. Aber ich finde auch She's Like the Wind kommt da sehr nah dran. Ich finde das geil, wenn so eine Ballade so richtig aufgeht, wie hier She's Like the Wind trieft. Am Ende und so. Ja, und auch so, aber auch eine gute Portion Pathos hat. Das finde ich irgendwie, das liebe ich sehr.
Aber du hast auch eine Geschichte damit.
Ja, also ich denke mal, ich kann es nicht mehr 100% nachverfolgen, aber aber She's Like the Wind dürfte wirklich einer der Songs sein, zu dem ich das erste Mal geknutscht habe. Weil ich weiß, dass damals alle Mädchen natürlich totaler Dirty Dancing Fan waren. Und ich habe den Film, glaube ich, alleine in meiner Schulzeit 8-mal gesehen, weil ich den immer irgendwie mitgeguckt habe, so auf Video und so. Und irgendwann hat es dann auch mal geklappt, dass nicht nur der Film geküsst wurde, sondern ich auch geküsst wurde.
Ja. Sehr gut. Wir wechseln kurz mal das Thema. Taylor Swift.
Ja.
Ich habe es eben als Musikphänomen angekündigt. Mhm. Gibst du mir recht?
Absolut. Ich finde das auch ein totales Phänomen. Vor allem, also das wäre jetzt ein Rentner-Gag, wenn ich sagen würde, da ich keine ihrer Lieder auseinanderhalten kann. Das stimmt noch nicht so ganz, aber ich finde, ich habe eine Platte von ihr, ich glaube, ich habe 1989 das Album, weil da auch Shake It Off drauf ist und so. Das fand ich irgendwie super. Ist jetzt nicht mein Sound, höre ich auch nicht jeden Tag, aber ich fand auch auf Midnights, auf dem letzten Album, waren ein paar Nummern drauf, die ich richtig gut fand. Und ich finde das aber erstaunlich, wie die das alles macht und managt und wie die sich immer so ein bisschen selbst erfindet. Und ich liebe das Fandom, also die Fans von ihr, die irgendwie sehr wholesome sind, die sich irgendwie, sie sehr supporten, die sehr aufeinander aufpassen. Das finde ich phänomenal gut.
Aber ich höre bei dir raus, du bist jetzt kein kompletter Swiftie.
Ich bin kein Swiftie. Und manchmal finde ich es schade, ich wäre gern Swiftie, aber ich finde einfach nicht so den Zugang zu der Musik von der. Da will die mich anscheinend nicht haben. aber ich finde die Swiftie super.
Ich hatte ja eben die Formulierung Musikphänomen. Ist sie wirklich ein Musikphänomen oder ist sie ein Phänomen an sich? Weil ich finde ja, bei Taylor Swift geht es ja auch viel mehr um Dinge außerhalb des Musikkosmos.
Ja, aber es ist ja schon ein Phänomen, dass man mit einer Musik, die so verhältnismäßig unspektakulär ist, so viel verkauft und so. Also das ist ja, ich meine, es ist auch gar nicht so böse, wie es jetzt klingt, aber das ist jetzt keine Musik, die, es ist ja eine Musik, die sehr sphärisch ist im Grunde genommen, finde ich. Also das ist jetzt nichts, was durch aufregende Soli besticht oder so, sondern da geht's eher darum, dass die Lieder so eine Atmosphäre erzählen und das finde ich schon spannend zu sehen, wie die das schafft, damit irgendwie die Massen zu begeistern. Und deswegen finde ich, ist es tatsächlich auch ein musikalisches Phänomen.
Also es wird ja auch erklärt, dass sie halt von Schwächen, ob das ihre eigenen menschlichen Schwächen sind oder sie die halt so einfach nur anspricht, dass sie damit halt die Leute auch erreicht und dass sich da viele angesprochen fühlen.
Ich glaube auch, dass es sehr textbasiert ist, das ganze Fandom um Taylor Swift herum. Ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um musikalische Raffinesse oder so, sondern es ist tatsächlich, weil sie auch so, sie ist ja quasi legendär dafür, Lieder über ihre Ex-Beziehungen zu schreiben und so. Und alle versuchen das immer zu dechiffrieren und zu decoden, wenn ein neues Album rauskommt, an wen könnte der Song gerichtet sein, an wen könnte es da gehen und so. Das ist tatsächlich, das macht ja, es gibt ja so ein Schnitzeljagdgefühl, auch wenn man Taylor Swift hört und wirklich spannend und interessant findet und so. Und das macht die, also ich glaube tatsächlich, dass viel, sagen wir mal so 60-70% des Fandoms auf ihr, auf den Texten beruhen.
Sie soll die einflussreichste Person des Musikbusiness sein. Gut, die US-Wahl konnte sie zumindest nicht so beeinflussen.
Leider nicht die einflussreichste Person Politik.
Richtig, da hatte sie sich auf die Seite von Kamala Harris geschlagen und das ist dann für sie zumindest nicht gut ausgegangen. Aber ist das ehrlich gesagt auch okay, dass sie eben dann da nicht so den Erfolg hatte, weil sie einfach eine Musikerin ist? Oder sagst du, als eine Musikerin von der Größe hat sie halt dann auch so eine gewisse, eine gesellschaftliche Verantwortung?
Ja, also hat sie wahrscheinlich, und ich finde es auch völlig okay, dass sie Harris endorsed hat und dass es leider nicht hingehauen hat. Bruce Springsteen hat ja auch Kamala Harris endorsed und gilt ja auch als sehr politischer Songwriter. Und ich finde schon, ich glaube, dass man ab einer gewissen Größe auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat und eine Vorbildfunktion hat, also definitiv. Und wenn man der größte Popstar der Welt ist wie sie, und aber man sich eben dieses Image auch aufgebaut hat, das sie hat, das ja sehr Mädchen von nebenan mäßig ist, um das so ganz stumpf zu beschreiben, dann muss man, glaube ich, erst recht da Farbe bekennen und Flagge zeigen und sagen, was man selber für die beste Idee hält, weil das die Leute einfach so ein bisschen erwarten. Und ich glaube, in dem Fall auch zu Recht.
Das Musikjahr 2025, das wirft schon Schatten voraus.
Ja.
Und das heißt für SWR1 Leutegast Nils Bokelberg, für dich nämlich, dass eine deiner Lieblingsbands wieder zurückkommt oder übertreibe
ich? Ja, ich fand die immer sehr gut. Die Alben sind nicht besser geworden.
Wir sprechen von Oasis, ja, wenn ich es noch nicht erwähnt haben sollte.
Ja, ja. Also die Alben sind so nach What's the Story, Morning Glory nicht besser geworden. Also nach dem großen Hit-Album mit Wonderwall und so. Dann wurde es quasi immer beliebiger und es hat dann auch allen gar nicht so leid getan, dass sie sich aufgelöst haben. Aber die Reunion war wirklich sehr überfällig.
wenn wir, also wenn ich mich zurückerinnere, als diese Meldung aufkam, ja. Oasis kommen wieder zurück auf die Bühne, da machten die Oasis-Fans yippie-yay, ja. Und dann habe ich von dir gelesen, dass du überhaupt nicht so beeindruckt warst.
Für mich absolut alter Hut. Ich habe das ein halbes Jahr vorher vorausgesagt, unter anderem auch in meinem Podcast Gästeliste Geisterbahn, habe ich glaube ich im November in der Folge oder so, im Jahr davor gesagt, ja, wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall die Oasis-Reunion erleben. Ich habe es auch in einer Radiosendung im Radio 1 noch gesagt und alle, wirklich ausnahmslos alle, auch wirklich eingefleischte Oasis-Fans haben zu mir gesagt, niemals, was für ein Quatsch, die hassen sich total. Und ich so, ja, warte mal ab, wenn's Portemonnaie stimmt, dann ist der Hass gar nicht mehr so schlimm. Und alle so, nein, niemals, die zerfleischen sich und so. Und siehe da, ich hatte recht. Also es ist sehr unangenehm, sowas sagen zu müssen. Aber in dem Fall, wenn es um so Popkultur geht, dann sage ich das gerne.
Also hast du so eine Funktion als Pop-Orakel?
Ich bin das große Pop-Orakel.
Toll.
Ja, ich bin das rheinische Pop-Orakel.
Da kannst du zum Ende der Sendung ja noch einen raushauen fürs nächste Jahr, was wir noch erwarten dürfen vielleicht.
Die Dire Straits Reunion.
Oh, auch spannend. Konzerte in Deutschland sind erstmal von Oasis nicht angesetzt. Ja. Reizt dich das so? Ich habe eben so rausgehört, eher nicht so, wenn die Platten nicht besser geworden sind, dass du denen irgendwo hinterherreist?
Naja, also ich bin ja Popkultur-Afficionado und das macht einen manchmal auch zu so einem ziemlichen Idioten. Und ich habe natürlich den ganzen Samstag, als der Vorverkauf losging, am Computer verbracht und versucht, Oasis-Tickets für die England-Shows zu ergattern und habe es nicht geschafft. Zum Glück wahrscheinlich, weil die hatten ja auch dieses dynamische Pricing, was ja so Horror war und plötzlich wurde immer alles teurer. Und ich wäre dann immer noch bereit gewesen und es hat nicht geklappt und das ist wahrscheinlich ein sehr großes Glück für mein Portemonnaie gewesen. Aber natürlich ist es ein Ereignis, dass die wiederkommen und dass die wieder live spielen und dass sie so groß auftreten. Und da will man schon dabei sein, wenn einem Popkultur was bedeutet. Und Oasis haben einfach mit Definitely Maybe und What's the Story Morning Glory zwei wirklich unfassbar gute Alben gemacht. Und zwei super fantastische Alben, die für die komplette Legacy einer ganzen Band reichen und die es alleine schon wert sind, die mal wieder live zu sehen.
Hast du dir, als du auf der Jagd warst nach Tickets, so eine Obergrenze gesetzt, was du bereit gewesen wärst?
Ja, aber so eine gefühlte, die hat sich dann auch mit dem dynamischen Pricing verschoben die ganze Zeit. Ich habe mir so, ja, 100 Pfund so? Und dann hieß plötzlich 150. Ich so, ja gut, das kriege ich schon auch noch hin. Und dann hieß plötzlich 200 Pfund. Dann habe ich gedacht, ja, tut schon ein bisschen weh, aber okay, wenn ich sie kriege, dann nehme ich sie auch für 200 und so. Also da, man ist ja dann auch so blöd in solchen Drucksituationen.
Und geht mit, ne?
Und geht mit, genau.
Aber dieses Dynamic oder Dynamic Pricing, dynamische Preisgestaltung, also je höher die Nachfrage ist, desto überraschender.
Höher ist der Preis.
Ja, genau. Was hältst du davon?
Das ist absolut assi. Das ist doch das Schlimmste. Also wie gierig kann es doch werden? Ja. Leute, wir wollen einfach auf ein fucking Konzert, für das wir früher irgendwie 50 Mark gezahlt haben, müssen wir jetzt sowieso schon 150 Euro für zahlen oder so. Also please, stop. Hört auf damit, die Konzertgänger so auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Wir zahlen ja, aber tut uns doch nicht weh.
Was machen Liam und Noel Gallagher, diese freundlichen Brüder, eigentlich für dich aus?
Na, die haben einfach ein fantastisches Songwriting, also vor allem Noel natürlich, der die meisten Songs geschrieben hat. Der hat ein sehr gutes Ohr für sehr eingängige Hooks und Liam ist einfach ein super Frontmann. Also der ist super funny, der hat diesen englischen, britischen Schalk im Nacken, möchte ich sagen. Und das ist einfach, der funktioniert einfach wahnsinnig gut auf der Bühne, finde ich.
Es ist wieder soweit, der Blick in die deutschen Single-Charts verrät einem, wie spät es im Jahr ist. Auf Platz 8 aktuell Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Ja. Auf Platz 9 Wham, Last Christmas. Nils Bokelberg ist weiter zu Gast in SWR1, Leute. Musikfachmann, sage ich mal. Sind da deine Lieblings-Weihnachtssongs schon mit dabei, bei diesen beiden?
Also Last Christmas ist ein super Song. Ich meine, der Mariah Carey-Song ist auch gut. Und ich finde, Last Christmas wird viel Unrecht getan, weil das ist eine Spitzennummer, muss man ehrlicherweise sagen. Oh. Ich habe andere Lieblings-Weihnachts-Pop-Songs, zum Beispiel Fairy Tale in New York von den Pokes. Ja. Ist ja ein wahnsinnig guter Song. Es gibt einen Song von den Waitresses, der heißt The Christmas Wrapping.
Den habe ich mir aufgeschrieben, weil das sind meine beiden Lieblings-Weihnachtsnummer.
Cool. Wirklich? Ja. Ist ja lustig. Ja, ich finde, das ist einer der besten und unterschätztesten Weihnachts-Pop-Songs, die es gibt. Aber ja, ich finde so Weihnachts-Pop sind immer gute Nummern dabei.
Das heißt, also jetzt dann in der Adventszeit lädst du deine Weihnachts-Playlist hoch?
Ich habe so eine Weihnachts-Playlist, die ich dann in der Adventszeit immer höre, aber ich höre auch andere Musik in der Weihnachtszeit. Das muss nicht nur.
Das ist ja auch erlaubt.
Muss nicht nur Weihnachtsmusik.
Aber es ist ja, finde ich, schon erstaunlich, dass Jahr für Jahr diese beiden Songs, Mariah Carey und auch Wham, immer wieder auftauchen, obwohl es kommen ja jedes Jahr auch nochmal zig neue dazu.
Ja, aber die sind halt einfach nicht gut. Oder zumindest nicht so gut, als dass sie für die Ewigkeit sind. Das schaffen halt Popsongs immer nur alle Jubeljahre und da muss irgendwie alles stimmen und dieser Mariah Carey Song, der, also ich meine, wir sind auch beide alt genug, um uns noch zu erinnern, an eine Zeit zu erinnern, wo es den nicht gab und wie der dann am Anfang so ein bisschen belächelt wurde und dann irgendwie plötzlich aber so kultig wurde und das Jahr nicht mehr ohne den Song starten konnte und so. Und das ist so irgendwie, finde ich irgendwie ganz witzig, wenn Songs solche Entwicklungen nehmen.
Und das ist ja auch vom Video her, gut, ich glaube im Leben von Mariah Carey ist vieles übertrieben, aber dieses Video, das ist ja vollgepackt mit, weißem Styropor, ich glaube echter Schnee, weiß ich nicht, ob der da dabei ist.
Wahrscheinlich nicht, ne. Ja. Aber es gibt ja über Mariah Carey den berühmten Satz, weil sie zu Interviews immer nur von einer Seite gefilmt werden wollte und weil sie nie auf Bühnen aufgetreten ist, wo sie eine Treppe hochgehen musste. Deswegen hat das Management immer gesagt, Mariah doesn't do stairs. Okay. Mariah geht keine Treppen. Ja. Ja.
Aber was macht denn Last Christmas, weil du es eben so angerissen hast, zu so einem unfassbaren Pop-Song?
Ach, der ist, also ich meine, erstmal müssen wir uns, glaube ich, alle darüber einig sein, dass George Michael vielleicht einer der drei besten Sänger aller Zeiten war. Also George Michael, Freddie Mercury und den dritten können wir meinetwegen jedes Mal austauschen, aber eine der unglaublichsten Stimmen aller Zeiten, muss man einfach sagen. Dieser Schmelz und dieses sehr gerade Singen, also das schon mal zahlt er ja schon mal drauf ein. Dann ist das ein geiler Weihnachtssong, weil der so dramatisch ist, weil der so traurig ist, weil es irgendwie um eine verflossene Liebe geht, an Weihnachten auch noch das Dramatischste, was an Weihnachten passieren kann, dass das da alles in diesem Song zusammen kommt und trotzdem so heiter und beschwingt wirkt, das kann nur Popmusik, das ist doch fantastisch.
Wie musikalisch traditionell bist du so rund um die Weihnachtszeit? Also dürfen es da nur die schönen Songs sein? Also ich habe jetzt Frohes Fest von den Fantastischen Vier.
Oh, ist das nicht noch, also ist nicht mehr indiziert, glaube ich. Oder ist noch am Indexer?
Also 2015 war das?
Ich glaube, das ist ja ewig alt, aber ich glaube, das ist vom Index wieder runter, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das war die einzige Single der Fantasy auf dem Index gelandet ist. Ja, weil es so skandalös war, weil er irgendwie von Sex rappt und so weiter und so fort. Ja, auch ein sehr guter Song. Ich mag auch Christmas in the Hollies von Run DMC, ist auch ein super Weihnachtssong, weil ich da auch immer an Stopp langsam denken muss, was ja der beste Weihnachtsfilm ist, wo am Anfang der Fahrer, wo Bruce Willis sagt, er macht dann diesen Run-DMC-Song an, Bruce Willis sagt, hast du nicht ein bisschen Weihnachtsmusik? Und der Fahrer sagt, das ist Weihnachtsmusik. Und dann kommt Christmas in the Hollies von Run-DMC. Das ist doch genial.
Das stimmt. Und jetzt aktuell gibt es ja dann auch noch die wilde Diskussion um Do They Know It's Christmas? Ja. Vor 40 Jahren, ob gut gemeint für Afrika, schlecht gemacht. Hast du da eine Meinung zu?
Es ist halt ein Kind seiner Zeit, ne? Und es ist aber natürlich, verstehe ich auch, dass man jetzt, wir haben 2024, dass man sagt, ist schon auch sehr paternalistisch zu sagen, kennen die Afrikaner wohl Weihnachten? Das ist ja ein bisschen, also das, da kann man sich ein bisschen zusammenreißen und das muss vielleicht auch nicht mehr so performt werden und so genannt werden. Und das finde ich schon okay, dass es diese Diskussion gibt und dass man sagt, vielleicht kann man sich ja etwas Netteres ausdenken, wo man irgendwie alle mit einbezieht.
Ja, das war ja damals auch, glaube ich, Auslöser, die Hungersnot in Äthiopien und es wurde eigentlich alles über den afrikanischen Kamm geschoren, dass man gesagt hat, okay, ganz Afrika ist natürlich arm und hungert.
Genau, das war dann bei Band Aid, bei We Are The World auch noch so. Das war ja auch alles irgendwie, glaube ich, mit Bob Geldof initiiert, diese ganzen Nummern. Und ja, also dass man da mal ein Update macht, indem man die Leute ein bisschen mehr mitdenkt und ein bisschen individueller auch denkt und denen auch ein eigenes Menschsein zustimmt, dass sie auch Weihnachten kennen können, auch wenn sie auf dem afrikanischen Kontinent leben. Da sind wir, glaube ich, so weit sind wir, glaube ich, schon.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit Nils Bokelberg und wir müssen korrigieren oder besser gesagt, wir werden korrigiert von SWR1 Hörerin Annette. We Are The World war von USA for Africa, nicht von Band Aid.
Nicht von Band Aid. Tut mir leid, Annette, du hast recht. Natürlich und es tut mir an dieser Stelle sehr leid für USA for Africa, dass ich sie kurz Band Aid genannt habe.
Und es gibt noch zum Thema Weihnachtssongs von Gerhard einen Kommentar. Für ihn der schönste und auch mit politischer Aussage schönste Song der Weihnachtszeit ist von Emerson, Lake and Palmer, I Believe in Father Christmas. So, haben wir den auch noch. Ja. Und während Musik lief, hast du mir dann noch erzählt, welche Band denn jetzt deine, also ich bin ja heute so, hab so ein bisschen vorbeigeschossen, so Oasis war es nicht. Und dann hast du mir gesagt, welche.
Du hast mit grobem Schrot geschossen, ja, irgendwas trifft schon.
Aber Lieblingsband, ultimative Lieblingsband ist welche?
Weezer. Weezer sind meine große Herzensband. Ich liebe die über alles. Ich liebe den Sänger Rivers Cuomo sehr. Der hat eine tolle Stimme, der hat ein tolles Verständnis von Musik. Und ich habe das Gefühl, dass alle Alben, die die machen, viele Leute sagen, nur die ersten beiden sind gut. Das ist totaler Quatsch. Alle Alben von denen sind fantastisch, weil der Versuch dieser Band, warum diese Band überhaupt existiert, glaube ich, ist, dass Rivers Cuomo, der Kopf der Band, versucht, den perfekten Popsong zu schreiben. Und dafür nutzt er jedes Album, das er macht. Und das ist sehr aufregend zu beobachten.
Und hat er es geschafft, deiner Meinung nach?
Nö, vielleicht kann man es auch gar nicht schaffen, aber man kann es auf jeden Fall versuchen, das sollte man auch.
Wir haben noch ein paar Zuschriften. SWR1-Hörer Paddy aus Ostfildern, der hat geschrieben, hi Nils, viele Grüße von den wahrscheinlich bescheuerten, da fehlt irgendein Buchstabe, bescheuerten Schwaben, ich hoffe, dass es dann richtig ist, zu deinem Geburtstag und der Fritten- und Bier-Reunion in Berlin, wo sie waren. Lass es krachen.
Ja, das war an meinem 40. Geburtstag, haben wir die große Fritten- und Bier-Reunion-Show gespielt, ja, und gleichzeitig auch gesagt, das ist das letzte Fritten- und Bier-Konzert ever. Also es war der Abschluss, die Reunion und der Abschluss der Band. Und es war toll. Ich wusste irgendwann nicht mehr, wen ich alles auf die Gästeliste schreiben soll, weil es auch mein 40. Geburtstag war. Und hab dann irgendwann gesagt, du, sag einfach, jeder, der am Eingang sagt, ich stehe auf der Gästeliste, kommt rein.
Und das waren viele.
Ja, es hat gut geklappt.
Aber ich bin mir, glaube ich, nicht so sicher, ob es das wirklich das Ende war, weil Hans-Jürgen aus Schneitenbach in der Oberpfalz hat sich gemeldet. Hallo Nils, hab gerade ein paar Songs von Fritten und Bier gehört, kannte die Band nicht, voll cool. Nils, mach doch bitte unbedingt weiter, das hat musikalisch viel Potenzial und die Texte sind aus dem Leben. Also jetzt nochmal eine neue Überlegung.
Das stimmt, die sind aus dem Leben eines 17-Jährigen, aber vielen Dank dafür.
Sehr geil. Und Hansi hat sich auch gemeldet, der war damals beim Konzert in Stuttgart im Musicland, ja, wo ihr Instrumente gespielt habt, die ihr nicht beherrscht. Ja. Und da meinte er, natürlich hätte er als Musiker gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und trotzdem klasse gemacht mit Point of No Return. Also,
vielen Dank.
Hörenswert anscheinend trotzdem. Bernd Schweinberger hat geschrieben, interessanter Studiogast, der sicher viele Ahnung von Musik hat. Mein Enkel Paul, Klammer auf 17 Jahre, ist ein Talent, wie viele andere Jugendliche natürlich auch. Er hat drei Lieder geschrieben und tritt jetzt ein wenig auf der Stelle. So, jetzt bist du in der Funktion des Musikmanagers gefragt. Welchen Tipp kannst du geben?
Also die Welt ist eine bessere, in der ich nichts organisiere, deswegen ist es wahrscheinlich auch gut, dass ich kein Manager bin, aber ich glaube, ein 17-Jähriger, der weiß selber viel besser als ich mittlerweile, dass man heute dafür Hebel und Knöpfe drücken muss, wie man auf TikTok, auf Instagram irgendwie seine Musik bekannt macht und so. Das wird er schon selber, da wird er schon selber einen Plan haben und da soll er einfach festhalten, weil gute Songs setzen sich immer durch.
Das ist doch mal ein Schlusswort. Ich habe noch einen Song von dir, der auf deiner Wunschliste stand. Vielen Dank fürs Kommen. Das ist Hold On Wilson Phillips. Was steckt dahinter für dich?
Danke für die Einladung, sage ich euch noch. Und es ist eine der besten Balladen. Wir hatten es gerade eben über Balladen. Hold On, so ein Motivationslied. Du musst durchhalten, nur noch einen Tag, dann kannst du alles schaffen. Ich liebe dieses Lied sehr. Und ich bin gerade so ein bisschen in meiner Wilson Phillips-Phase. Ich habe auch zum Geburtstag ein T-Shirt von denen geschenkt bekommen, weil ich die gerade, ich weiß auch nicht aus irgendeinem Grund, fantastisch finde. Es sind ja die Töchter von Brian Wilson und von Phillips von Mamas and the Papas. Mhm. Und dieser Song ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist aber eine absolute Top-Nummer.
Zwei Balladen, Patrick Swayze und die...
Ja, sind noch viel zu wenig.
Du bist gar nicht so ein trauriger Typ.
Nö, aber ich schmuse gern.
Was ein Schlusswort. Schönen Tag noch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.